Hi, wir sind's, Rebecca Piron und Christian Erhardt. Bevor wir mit der neuen Ausgabe der ungewöhnlichsten Fraktionsgemeinschaft Deutschlands loslegen, hier noch ein heißer Tipp.
Am 13. und 14. Juni ist es soweit. Das Forum Kommunal 2024 findet in Augsburg statt. Vorträge, Workshops, Netzwerken, ein gemeinsames Dinner und viele, viele Überraschungen warten auf Sie.
Die wichtigsten Themen auf dem Forum Kommunal, wie zum Beispiel heben wir das Potenzial im ländlichen Raum.
Was halten wir dem Fachkräftemangel entgegen und wie können Kommunen als Arbeitgeber attraktiver werden?
Und natürlich die Rolle der Digitalisierung in unseren Rathäusern. Von Kosteneinsparungen bis zur Effizienzsteigerung, von besseren Bürgerservices bis hin zu innovativen Lösungen.
Jetzt anmelden für das Forum Kommunal unter www.forum-kommunal.de.
Gemeinsam gestalten wir Deutschland. Gestalten Sie mit. Wir freuen uns auf Sie am 13. und 14. Juni in Augsburg. Herzlich willkommen zur ungewöhnlichsten Fraktionsgemeinschaft Deutschlands. Unser Thema in dieser Reihe: Vertrauenskrise in Deutschland. Braucht unsere Demokratie ein Update? Und hier ist meine Fraktionspartnerin auch in dieser Ausgabe. Hallo Rebecca Piron.
Hallo Christian, ich grüße dich. Ja, da will ich doch direkt mal in das Thema einsteigen, Vertrauenskrise. Mhm. Den Aufhänger hat uns gegeben, dass einige Umfragen und Studien in den letzten Wochen rausgekommen sind, die deren Zahlen nochmal sehr deutlich gezeigt haben, sowohl mit den politischen Institutionen als auch mit der Demokratie in Deutschland scheinen viele Menschen gerade zu hadern. Ich will da einen ganz kurzen Überblick über die Zahlen geben, dass das Vertrauen in die Demokratie gelinde gesagt zu wünschen übrig lässt. Im Moment zeigen die Mitte-Studie, die die Friedrich-Ebert-Stiftung jährlich durchführt, und eine aktuelle Umfrage der Körber-Stiftung. Bei der Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung haben 51% der Befragten gesagt, dass sie weniger zufrieden oder überhaupt nicht zufrieden mit der Art und Weise sind, wie die deutsche Demokratie derzeit funktioniert. Und bei der Körber-Stiftung sagen 54% der Befragten, dass sie eher geringes oder geringes Vertrauen in die Demokratie haben. In beiden Fällen ist es so, dass die weniger extreme Aussage, also weniger zufrieden oder eher geringes Vertrauen, deutlich stärker vertreten ist. Aber trotzdem sind es ja am Ende über 50%, die da so mal sehr deutlich Unzufriedenheit zeigen. Und noch viel deutlich schlechter steht es um das Vertrauen in die politischen Institutionen. In der aktuellen Bürgerbefragung des Beamtenbundes, die wird jedes Jahr von der Forsa durchgeführt, sagen nur noch 27% der Befragten, dass sie Vertrauen darauf haben, dass der Staat seine Aufgaben erfüllen kann. Das ist im Prinzip ja nur noch etwas mehr als jede vierte Person im Land. Und im letzten Jahr waren die Werte auch schon sehr schlecht, bei 29%. 2020 und 2021 lagen sie aber noch deutlich höher. Das erstmal als grober Überblick. Für uns ist jetzt aber natürlich besonders spannend, wie sieht das auf der kommunalen Ebene aus? Und wie sind denn da so die Zahlen, Christian?
Ja, in der Tat, die Richtung ist leider eine ähnliche, aber bei weitem nicht ganz so dramatisch, Gott sei Dank, muss man sagen. Grundsätzlich gilt da, je kleiner die Gemeinde ist, desto größer ist das Vertrauen der Bürger. Allerdings, wir sehen das auch natürlich dort, die Wahlbeteiligung geht bei Kommunalwahlen zurück. Übrigens besonders stark, auch das ein spannendes Ergebnis, überall dort, wo es Eingemeindungen gegeben hat. Also vergleicht man zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, in den 70er Jahren ist schon sehr viel eingemeindet worden, mit Bayern, dann ist die Wahlbeteiligung in Bundesländern, die viele kleine Gemeinden haben, wo es keine Eingemeindungen gab, deutlich höher, weil gleichzeitig auch das Vertrauen in die Institutionen deutlich höher ist. Ich glaube, ein Grund liegt einfach darin, dass Parteipolitik in kleinen Gemeinden eben kaum eine Rolle spielt. In größeren Städten sieht das dann schon wieder aus, ein bisschen anders aus. Und so sagen die Statistiken, um vielleicht mal eine Zahl zu nennen, das Vertrauen, wie hoch ist dein Vertrauen oder hast du Vertrauen zu deinem Bürgermeister, sagen immerhin noch 44% der Menschen. Ich habe Vertrauen, allerdings auch hier muss man die Zahlen mal mit 2020, das war während der Corona-Krise, vergleichen. Da waren es 58%. Ganz ähnlich sieht's aus bei der Gemeindevertretung und bei der Stadtverwaltung. Hier haben jeweils 43% Vertrauen in ihre Gemeindevertretung oder in ihre Stadtverwaltung. In beiden Fällen lag das ebenfalls im Jahr 2020 noch ein Stück über 50%.
Ja, ich würde sagen, das ist ja erstmal ein relativ positives Ergebnis noch. Das zeigt ja auch, dass die kommunale Ebene noch deutlich mehr Vertrauen hat und vielleicht auch die Möglichkeit, Vertrauen wieder aufzubauen, das verloren gegangen ist. Eine Entwicklung, die man aber auch auf der kommunalen Ebene schon ganz deutlich erkennen kann, ist, dass dieser Vertrauensverlust in die politischen Institutionen am Ende der AfD in die Hände spielt. Das mit Abstand geringste Vertrauen setzen nämlich die AfD-Anhänger in die kommunalen Institutionen. Das Vertrauen schwankt da je nach Institution, die abgefragt wird, also ob es jetzt Stadtverwaltung oder Gemeinderat ist, zwischen 27% und 29%. Und wenn man das jetzt mal mit der nächstgelegenen Partei vergleicht, ist das ein extrem, extrem schlechter Wert. An zweiter Stelle käme nämlich dann die CDU und dort schwanken die Werte von 45% bis 49%. Also da klafft nochmal eine Differenz von 20 Prozentpunkten dazwischen. Also es zeigt, Menschen, die das Vertrauen in unsere Institutionen verlieren, neigen offensichtlich dazu, die AfD zu wählen.
Okay, aber man muss natürlich auch dazu sagen, dass eben genau dieser Anteil der AfD-Wähler und somit eben der Unzufriedenen ja sich in den vergangenen 2 Jahren mehr als verdoppelt hat, wenn man das mal zum Wahlergebnis bei der letzten Bundestagswahl vergleicht mit den jetzigen Umfragen, wo die AfD immer weit über 20% liegt. Und somit ist das Zeichen ja klar, dass die Unzufriedenheit insgesamt eben wächst. Was für mich bleibt, ehrlich gesagt, Rebecca, ist ja die Frage, woran liegt das, dass dieses oder diese Unzufriedenheit gewachsen ist? Was meinst du?
Also ich glaube, dass man da jetzt nicht auf eine einzelne Stelle zeigen kann. Aber um mal einen Punkt vielleicht ins Feld zu führen, ich glaube, dass es zum Teil da einfach auch an der politischen Bildung mangelt. In vielen Debatten habe ich den Eindruck, dass die Menschen entweder nicht wirklich wissen oder nicht akzeptieren möchten, dass wir in einer repräsentativen und nicht in einer direkten Demokratie leben. Wenn immer von die da oben gesprochen wird, muss man ja eigentlich berücksichtigen, dass das Menschen sind, die wir gewählt haben, um uns zu repräsentieren. Und wenn dann die Entgegnung kommt, ich habe die aber nicht gewählt, ist das ja nur nochmal ein Beweis dafür, dass man es eben nicht weiß oder nicht akzeptiert, dass so repräsentative Demokratie funktioniert. Denn ich habe natürlich nicht die Zusammensetzung des Bundestages, des Landtages oder des Gemeinderats alleine bestimmt. Wäre ja auch keine Demokratie. Aber wir alle zusammen haben es halt gemacht. Und was auch, finde ich, auffällt, ist, dass wenn man Entscheidungen nicht akzeptiert oder nicht schlucken möchte und sich außerparlamentarisch dazu äußert, dass das häufig heute schon gesehen wird als Rebellion gegen das System. Dabei ist so eine außerparlamentarische Äußerung seiner Meinung ja auch alles Teil unserer Demokratie. Und ich würde sagen, das wäre wichtig, dass das in den Schulen auch wirklich den Schülerinnen und Schülern vermittelt wird. Da gibt es ja auch ein paar schöne Ansätze mit Planspielen und allen möglichen Projekten. Auch im Magazin haben wir da immer mal wieder drüber berichtet. Und einen Punkt wollte ich auch noch sagen, was die Schulen angeht. Die Schulen haben natürlich auch die Möglichkeit, dazu zu motivieren, sich politisch zu engagieren. Also zum Beispiel dazu zu motivieren, dass man sich in einem Jugendgemeinderat beteiligt oder in anderen Gremien und Projekten, die eben politische Teilhabe für Jugendliche ermöglichen. Damit die Jugendlichen dann eben früh in Kontakt kommen mit kommunalen Institutionen, verstehen, wie die Prozesse funktionieren, was da getan wird und was da eben nicht getan wird. Und dass sie eben auch selber die Möglichkeit haben, in ihrer eigenen Kommune was zu verändern.
Okay, ich schränke das ein bisschen ein mit könnte, ne? Weil wir wissen alle, das Thema politische Bildung in der Schule ist so eine Sache. Du kennst das vor Jahren, warst du einen der wenigen, die das hatte, um nur mal so ein Beispiel zu nennen. Wenn ich meine, das sind Menschen, die haben Abitur, in der Regel sogar ein Studium, die bei uns anfangen im Bewerbungsgespräch, dann frage ich die immer, erklär doch mal einem 12-Jährigen, was macht eigentlich so ein Bürgermeister den ganzen Tag? Und über 90% der Leute können es mir nicht erklären oder stottern letztendlich da herum. Und das zeigt mir, dass ganz grundlegende Dinge in der politischen Bildung einfach in der Schule auch einfach gerade auf der kommunalen Ebene vielleicht auch gar nicht gelehrt werden. Allerdings, was mir fast wichtiger ist, muss ich sagen, was ich erlebe, ist so eine ja wirkliche Verengung des Diskurses. Also da wird jede abweichende Meinung, wir merken in sozialen Medien, immer ganz schnell in so eine rechte Ecke oder was gestellt. Und dann wundert es mich nicht, wenn zum Beispiel eine jüngste Allensbach-Studie sagt, dass nur noch 48% der Deutschen, also weniger als die Hälfte, sagt, da stimmt der Aussage zu, dass man in Deutschland noch frei reden darf. Und es hat, glaube ich, viel mit Corona Corona zu tun. Vor Corona lagen diese Werte bei über 70%, in den 90ern über 80%. Und vielleicht noch so eine zweite Zahl aus der Studie. Nur jeder Vierte in Westdeutschland und gerade mal 9% in den ostdeutschen Bundesländern sagen, unsere Gesellschaft ist eine tolerante Gesellschaft. Also soll heißen so ein bisschen, das Interesse, sich mit irgendwie anderen Meinungen, Positionen überhaupt noch auseinanderzusetzen. Ich fürchte, das ist einfach ganz massiv gelungen. Deswegen mein Appell immer an der Stelle, ich glaube, wir müssen einfach alle wieder mehr zuhören und vor allem auch alle Menschen hören, auch andere Meinungen mal wieder aushalten und sie als gleichberechtigt letztendlich darstellen und nicht immer sofort irgendwie das werten. Und da müssen wir uns vielleicht ein bisschen auch an die eigene Nase packen, wenn wir ehrlich sind, auch als Medien haben wir da natürlich so eine gewisse Rolle, wobei ich behaupte, der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit seiner sehr starken Verengung des Diskurses ist da aus meiner Sicht noch das größere Problem. Also wir haben das in Corona eben, deswegen finde ich, ist das so ein Wendepunkt bei diesem Thema auch gewesen, dass wir sofort immer wieder gesagt haben, das sind Schwurbler oder sie sind rechts oder sind Antidemokraten. Da gab es irgendwie Fakten und alles, was nicht zu diesen Fakten passte, waren dann Corona-Leugner und so weiter. Also ich behaupte einfach mal, nach der Corona-Infektion oder der Gefahr der Corona-Infektion haben wir jetzt eine Infektionsgefahr-Vertrauenskrise. Und ich glaube, da müssen wir ran, und zwar dringend.
Also ich sehe, dass die Probleme da wirklich genau an den gleichen Stellen, besonders was den offenen Diskurs angeht. Ich wäre mir jetzt ganz unsicher, ob das wirklich mit der Corona-Pandemie so korreliert, aber auf jeden Fall sehe ich auch diese Verengung und diese Verhärtung von Fronten. Jeder hat irgendwie den Druck, sich in eine Seite, eine Front einzuordnen. Und das hilft natürlich dem Diskurs überhaupt nicht. Und ich glaube wirklich, du hast recht, da brauchen wir eine bessere Kultur wieder des Diskutierens. Gleichzeitig möchte ich aber kurz noch sagen, dieses man darf nichts mehr sagen, ist eben auch eine extreme Verkürzung und heizt das Ganze nochmal auf eine unnötige Weise an, meiner Ansicht nach. Natürlich darf man was sagen, man kriegt halt im Moment eine Wand von Kritik für alles, was man sagt, von der anderen Front, auf eine Art, die nicht schön ist. Man darf nichts mehr sagen, hat aber ja nichts damit zu tun, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Es ist eine freie Gesellschaft und jeder kann sagen, was er möchte. Und solche Narrative, man dürfte nichts mehr sagen, sorgen natürlich auch nochmal dafür, dass Menschen das Vertrauen in Staat und Demokratie verlieren. Und deshalb, finde ich, muss man da auch vorsichtig sein. Und was die Medienkritik angeht, sehe ich das ein bisschen weniger bei den Öffentlich-Rechtlichen. Ich sehe ein großes Problem darin, dass gerade online sich Medien extrem davon abhängig machen, wie sehen meine Klickzahlen aus. Die Berichterstattung richtet sich immer mehr danach aus. Und wir wissen alle, und da gibt es ja mittlerweile auch unzählige Studien dazu, schlechte Nachrichten erwecken mehr Interesse als gute Nachrichten. Kontroverse Meinungen wecken mehr Interesse als allgemeine, anerkannte Meinungen. Und so sieht dann eben mittlerweile die Presselandschaft deutlich auch aus. Wenn es irgendwelche Schocker oder Aufreger gibt, die man berichten kann, wird das sofort gemacht, ohne dass da groß nochmal drüber nachgedacht wird. Und das Ergebnis ist, dass man jeden einzelnen Tag mit Hiobsbotschaften, Krisen und Katastrophen bombardiert wird. Und dass bei dem Bild die Menschen den Eindruck bekommen, dass offensichtlich die politischen Institutionen auch nicht richtig ihre Arbeit machen, und sonst wäre man damit ja nicht jeden Tag konfrontiert, finde ich auch nicht unverständlich. Also ich finde, da müssten wir als Medien auch nochmal deutlich dran arbeiten.
Ja, ich bin bei dir, was so diese Katastrophenmeldung und so angeht. Im Übrigen, wir sind ja gerade auch als Kommunal, zeigen wir ja auch, dass man eben mit Best Practice, mit positiven Beispielen durchaus Menschen auch gewinnen kann. Insofern kann Clickbaiting ja vielleicht auch anders noch funktionieren. Wo ich mich ein bisschen schwer tue, ist ehrlich gesagt, wenn du sagst, so allgemein anerkannte Meinung, das ist eben für mich die Frage, was ist allgemein anerkannt oder was trauen sich Leute noch? Also da tue ich mich ehrlich gesagt so ein bisschen schwer. Aber ich will mal noch einen anderen Aspekt einbringen, den ich auch bei Bürgermeister, auch bei Kommunalpolitikern immer wieder erlebe oder insgesamt letztendlich auch in der Gesellschaft. Das ist so ein sich selbst relativieren, sich von allen distanzieren, so eigene Meinung, nur nichts Falsches sagen. Da wird der private Schutzraum, finde ich, häufig gar nicht mehr erst verlassen, weil man Angst vor diesem Shitstorm hat. Das kennen wir nicht nur online. Man sagt irgendwie ganz vorsichtig mal einen Halbsatz und sofort bricht da irgendwie Gott weiß was los. Ich finde nur, wir dürfen einfach nicht versuchen, die Welt durch immer neue Tabus zu retten. Zumal, das finde ich das Spannende daran, an. Diese Tabus werden ja meistens ausgerechnet von denen aufgestellt, die sich irgendwie sicher sind, immer und überall im Besitz der unumstößlichen Wahrheit zu sein. Also das meine ich mit, ich tue mich schwer mit diesen allgemein anerkannten Meinungen. Verstehst du das?
Ja, das kann ich natürlich auch verstehen. Der öffentliche Diskurs ist extrem wichtig und muss gepflegt werden. Und gerade eben auch, dass sich Menschen, die aktiv in der Politik stehen, an diesem Diskurs beteiligen, ist natürlich extrem wichtig. Denn wie kann man als Wählerin oder Wähler sonst überhaupt entscheiden, wen man wählt, wenn gar keine Meinungen mehr transportiert werden oder Sichtweisen? Und gleichzeitig muss man aber natürlich auch sagen, dass zu bestimmten Themen und aus bestimmten Richtungen Zurückhaltung kommt. Da wissen wir natürlich auch, wo das herkommt. In der Kommunalpolitik haben wir das in den letzten Jahren ja immer wieder mal sehen müssen. Jemand steht offen dazu, zum Beispiel Geflüchtete in seiner Kommune aufnehmen zu wollen, und dann geht eine Hetzjagd los. Erst kommen anonyme Hasskommentare im Netz, dann gibt es Übeleien, Drohbriefe, vielleicht Schmierereien an Hauswänden oder Ähnlichem, wo dann schon klar wird, die Leute wissen auch, wo man wohnt. Und am Ende sind sogar tätliche Angriffe zu befürchten. Im allerschlimmsten Fall, wie wir es bei Walter Lübcke gesehen haben, kann es ja sogar zum Mord kommen. Und da ist natürlich nicht verwunderlich, dass der ein oder andere sich das ein oder zweimal überlegt, ob er seine Meinung jetzt offen äußert oder nicht.
Ja, da bin ich völlig bei dir. Also wir hatten das ja auch in der Kommunalumfrage. 9% aller Bürgermeister in Deutschland sind schon mal körperlich angegriffen worden. Ich meine, das ist etwas, das macht logischerweise mit einem etwas. Das kann ich schon verstehen. Und ich will es mal langsam so ein bisschen positiv auch drehen. Das freut mich auf der anderen Seite. Gerade deswegen, weil es ja trotzdem immer noch selbstbewusst und auch wirklich Bürgermeister gibt, die mutig genug sind und eben auch das Gespräch mit Andersdenkenden suchen. Ich gehe dann nochmal zurück auf die Corona-Phase, weil da war es besonders deutlich spürbar. Da war zum Beispiel der stellvertretende Landrat von Bautzen, der hatte sich ja, das ging durch die Medien, ist ja dann von der Landespolitik in Sachsen auch massiv kritisiert worden. Der hat sich vor eine wütende Menge gestellt, die haben gegen die Impfpflicht protestiert, hat mit ihnen gesprochen, ihnen ein Stück weit auch Hoffnung gegeben, seine Meinung dazu kundgetan, und ich glaube, er hat durchaus geahnt, dass er davon anschließend von seinen eigenen Parteifreunden auch ein Stück weit verbal verprügelt wird. Trotzdem hat er da gesprochen, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Und das finde ich schon mutig. Ähnlich auch zum Beispiel der Oberbürgermeister von Kamenz, der hat Impfskeptiker zu sich ins Rathaus eingeladen. Ganz klar, dass auch er wusste, dass er dafür kritisiert wird. Aber er hat eben gesagt, ich will nicht stumm bleiben, wenn es im Unterholz köchelt und brodelt, so hat er sich da ausgedrückt. Das fand ich einfach ganz spannend, weil ich glaube, dass unsere Gesellschaft nicht nur gespalten ist, sondern vor allem eben auch zersplittert ist. Und dann gibt es eben unterschiedliche Tendenzen, unterschiedliche Richtungen, Meinungen. Und ich finde, die sind es halt zumindest mal wert, einfach gehört zu werden und das ist immer wichtig, sachlich besprochen zu werden. Ich glaube, solange das sachlich bleibt, kann man da so ziemlich über alles reden, oder?
Ich sehe es genauso. Ich kann gleichzeitig natürlich auch eine gewisse Sorge verstehen. Eine Bürgermeisterin oder ein Bürgermeister kann nicht jemanden in sein Rathaus einladen, ohne dass am Ende irgendwas in der lokalen Presse darüber steht. Und man kriegt dann natürlich schnell den Vorwurf, man hätte irgendwas eine Plattform geboten. Aber ich denke, wenn man das wieder lernt, dass es normal ist, dass man diskutiert, dass man alle Meinungen einmal anhört zumindest, dann wird das auch normaler, dann ist es keine so Einzelmeldung mehr von einer Person, die jetzt das Gefühl hatte, irgendwas eine Plattform geben zu müssen. Also das ist, glaube ich, was das dann untergeht in der neuen Form von Diskurs, die wir haben. Generell wollte ich aber auch nochmal sagen, was super wichtig ist, in solchen Situationen, in denen dann eine einzelne Person zur Zielscheibe wird, ist, dass man eben auch Zivilcourage übt, dass man sich an die Seite stellt und die Person nicht alleine lässt. Das ist halt, wer auch immer diese Person zur Zielscheibe gemacht hat, auch ganz, ganz klar hört, diese Person steht da nicht alleine, sondern da gibt es auch nur einen breiten Konsens, sondern eine große Menge an Menschen, die steht da auch dahinter.
Ja, ich glaube, das ist auch wirklich ganz wichtig und sind wir auch so ein bisschen bei den Lösungen. Ich habe das mal bei einer Bürgermeisterin erlebt, Da ging in so eine WhatsApp-Gruppe in der Kommune, eine relativ kleine Gemeinde bei mir hier in Brandenburg, mit so, ja, der Person, der Bürgermeisterin in diesem Fall, mit einem toten Kreuz oder so ein Sargnagel drauf. Und die hat sofort im Prinzip die Öffentlichkeit selber auch aktiv informiert, was ich an sich schon sehr, sehr mutig fand, und haben das thematisiert. Der gesamte Gemeinderat hat sich dann dahinter gestellt durch alle Parteien. Die AfD war zu dem Zeitpunkt zugegeben noch nicht im Gemeinderat. Wenn man dann frühzeitig es schafft, die Öffentlichkeit herzustellen, dann Menschen auch hinter sich bekommt, ich glaube, das hilft dann tatsächlich weiter. Und ich bin ja ohnehin davon fest überzeugt, dass wenn wir die Demokratie retten wollen, ich drehe das jetzt mal wirklich bewusst so hoch, dann kann das eh nur auf der lokalen Ebene gelingen, weil wir haben die Zahlen ja vorhin gehört, Vertrauen insgesamt in Staat und Gesellschaft sind zurückgegangen. In die lokale Ebene ist es eben nicht ganz so stark. Das heißt, es ist zurückgegangen. Das heißt, wir können insgesamt auch Gesellschaft oder Teile der Gesellschaft vielleicht über das Lokale auch ein Stück weit zurückgewinnen, indem wir eben ja zwischen diesen tiefen Gräben zu Querdenkern, AfD-Anhängern, demokratisch skeptisch ganz allgemein eingestellten Bürgern versuchen, mal wieder so ein bisschen auch das Ganze zu kitten, da wo es das gibt. Weil Bund und Länder, finde ich, haben den Draht irgendwie zu diesen Leuten aus meiner Sicht komplett verloren. Und die Kommunalpolitik hätte da vielleicht durchaus noch eine Chance. Aber, und das gebe ich dann zu, das muss ich mir als Gemeindevertreter selber auch irgendwie immer mal wieder sagen, das wird nur gelingen, wenn wir verbal abrüsten und auch diesen Teil der Gesellschaft eben nicht immer sofort kategorisch ausschließen. Weil Teil lässt sich eben über diesen persönlichen Kontakt vielleicht doch noch zurückgewinnen. Oder ich sag's mal mit Willy Brandt, versöhnen statt spalten.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Und da sieht man auch nochmal das ein oder andere Thema, das bei uns auf dem Magazin immer wieder wichtig ist. Zum einen, dass es wichtig ist, dass man die kleinen Gemeinden beibehält, weil da eben wirklich die Leute sich gegenseitig noch kennen und auch wissen, da fühlt sich gerade jemand nicht abgeholt, da fühlt sich jemand nicht gesehen oder wird nicht mitgenommen mit der Gesellschaft. Ja, also da kann man wirklich noch eingreifen, und schon bei so einer großen eingemeindeten Kommune ist das ja kaum noch möglich. Da hat man ja kaum noch irgendeinen Zugriff. Und auch dieses Thema, das wir häufig haben, Innenstädte retten, Ortsmitten retten, Quartiersentwicklung, das sind ja alles so Dinge, die dazu beitragen, dass es noch eine Gemeinschaft gibt, in der sowas überhaupt auffällt.
Sich einfach begegnen können auch. Ich glaube, das ist ein Stück weit. Ne?
Ja. Und ich würde dann auch gerne aus den Zahlen nochmal die ein oder andere gute Nachricht rausholen, nachdem wir ja schon einige nicht so gute rausgeholt haben. Und zwar ist besonders erfreulich in dieser Bürgerbefragung des Beamtenbundes, dass die jüngeren Leute, die Menschen unter 30 Jahren, doch noch deutlich mehr Vertrauen in die Kommunalpolitik setzen. 2 von 3 Menschen unter 30 haben da Vertrauen ausgesprochen. Das ist ja deutlich mehr, als insgesamt herauskam. Und selbst bei den politischen Parteien sieht es bei den Jüngeren deutlich besser aus als insgesamt. Nur jeder 4. Deutsche hat Vertrauen in die Parteien. Und bei der jüngeren Generation ist es aber immerhin noch jeder 3. Die jüngere Generation scheint da also noch mehr Hoffnung und mehr Vertrauen reinzusetzen. Das heißt, wir sollten versuchen, dieses Vertrauen aufzuhalten. Und für die Kommunalpolitik ist, denke ich, eine sehr gute Nachricht immer noch, dass sie als solche, die Kommunalpolitik als solche, deutlich besser abschneidet, als die politischen Parteien jeweils abschneiden. Was daran liegen könnte, dass man in dem Gemeinderat nicht so sehr mit parteipolitischer Vereinigung in Verbindung setzt, weil die Leute, die man da wählt, ja häufig noch Menschen sind, die man auch kennt. Da steht dann die Person eher im Vordergrund. Und die Sachen, die dort entschieden werden, sind einem selbst ja auch näher und haben nicht immer direkt so einen Stempel von Partei. Und deshalb denke ich, ist es auch für die Kandidierenden und Gewählten auf kommunaler Ebene immer eine gute Idee, in ihrer Ansprache an die Menschen nicht so sehr auf die Partei zu gehen, sondern eher auf Bedürfnisse und Gegebenheiten, die es vor Ort gibt. Oder wie siehst du das, Christian?
Ja, ich sehe das ganz ähnlich. Ich sage das ja immer so. Es ist in der Kommunalpolitik ziemlich egal, wo du politisch vom Grundsatz her stehst. Ob der Bürgersteig jetzt links oder rechts gebaut wird, ist eine pragmatische Entscheidung. Am liebsten wäre mir auf beiden Seiten im Bürgersteig. Aber also man merkt einfach, das hat mit Parteien überhaupt nichts zu tun. Es ist einfach pragmatisch und nah dran. Das ist das, was ich ja auch in der Kommunalpolitik so liebe. Aber was ich wirklich spannend finde, ist, dass eben die jungen Menschen tatsächlich offenbar ein größeres Vertrauen haben. Das hätte ich ehrlich gesagt, ohne die Zahlen gesehen zu haben, gar nicht erwartet. Und ich versuche mir das so ein bisschen zu erklären. Vielleicht gehen die ganz genauso, nämlich etwas weniger, ja, auch moralistisch an die Sache ran. Ich sehe es immer bei den Klimaklebern, das sind immer so die, die dann als junge Leute dargestellt werden. Aber man muss ja fairerweise sagen, das ist eine ganz kleine Gruppe von Menschen mit einer sehr radikalen Methode letztendlich. Und das lehnen auch junge Menschen mit großer, großer Mehrheit ab, eben weil sie wahrscheinlich viel mehr pragmatisch sind und diese ideologische Grenze vielleicht manchmal auch gar nicht ganz so ziehen, weil das merke ich im Gemeinderat, da redest du irgendwie über, in größeren Städten zumindest, wenn ich da mal in den Livestream irgendwo reingucke, da redest du über weniger Plastikmüll und dann entsteht eine Grundsatzdebatte irgendwie über grundsätzlich Sinn und Unsinn von wirtschaftlichem Wachstum, Kapitalismuskritik, ich weiß nicht, was einem da noch einfällt. Also ich glaube, wir müssen da auch vielleicht mal lernen, gerade in der Kommunalpolitik dann, manchmal hilft bei Herausforderungen auch einfach die kleine Lösung. Nicht alles ist irgendwie gleich Weltpolitik und wir müssen sie auch nicht jeden Tag retten. Insofern glaube ich, dass insgesamt dieser ja strategisch eingesetzte Moralismus einfach die Spaltung der Gesellschaft nur weiter vorantreibt. Von daher Schluss damit aus meiner Sicht.
Ich glaube, an der Stelle könnte man eigentlich noch ewig weiter diskutieren, aber das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen. Von daher nehme ich jetzt erstmal mit, wir müssen wieder lernen, richtig miteinander zu streiten, und zwar zur Sache, so wie wir das hier im Podcast auch gerne machen. Andere Meinungen aushalten, tolerieren, aber deshalb die eigenen nicht weniger vertreten. Und das bringt mich auch schon zu einem Hinweis. Und zwar werden wir hier natürlich auch weiter debattieren. In der nächsten Ausgabe holen wir uns wieder einen sachkundigen Bürger zum Thema Vertrauenskrise in Deutschland gespurt. Die Folge wird dann am 20. Oktober erscheinen. Und dann streiten wir nochmal richtig mit drei Experten in unserer überfraktionellen Diskussionsrunde Ende November.
Ja, ganz genau, denn unsere Podcasts erscheinen ja immer am letzten Mittwoch im Monat. Gibt's überall, wo es Podcasts gibt, also bei Spotify, bei Apple, bei Deezer, bei, ja, natürlich auf unserer Homepage, gar keine Frage. Also kurzum, wir verraten Ihnen heute noch nicht, wer unser sachkundiger Einwohner beim nächsten Mal ist. Aber ich bin mir heute schon sicher, dass auch die nächsten Folgen was für Sie sind. Wir sprechen weiter über Vertrauenskrise in Deutschland. Braucht die Demokratie ein Update? In diesem Sinne für heute erstmal herzlichen Dank fürs Zuhören. Danke dir, Rebecca, und danke Ihnen für Ihr Vertrauen und bleiben Sie hören.
Danke dir auch. Bis dahin und ich freue mich schon.
Spannende neue Einblicke. Das war Kommunalperspektive, die ungewöhnlichste Fraktionsgemeinschaft Deutschlands. Jetzt monatlich überall, wo es Podcasts gibt. Von uns noch ein Hinweis in eigener Sache.
Merken Sie sich unbedingt den 28. und 29. August vor.
Da startet nämlich das Messeevent des Jahres in den Weser-Ems-Hallen in Oldenburg.
Mehr als 100 Aussteller warten mit innovativen und praktischen Lösungen für Kommunen auf Sie.
Ob internationaler Konzern oder kleines Startup, visionäre Ideen und ihre Macher in den Weser-Ems-Hallen in Oldenburg.
Jetzt kostenfrei anmelden und dabei sein www.messe-kommunal.de.
Die Messe Kommunal am 28. und 29. August in Oldenburg. Wir sehen uns.